wir schon. Mit internationalen Experten beleuchten wir pragmatisch und qualitätsorientiert die allgegenwärtige Frage, wie Unternehmen auch in diesen Zeiten profitabel wachsen können. Anhand der Customer Journey stellen wir Ihnen Best Practice und Handlungsempfehlungen dar. Freuen Sie sich auf die heutige Sendung von und mit dem Host für Technik, Pascal Fantou, Ihren Host für Mitarbeiter, Patrick Feenhoff, und Ihren Host für Prozesse, Katharina Stapel. Und lassen Sie uns gemeinsam Ihren heutigen Gast begrüßen. Freuen Sie sich auf die heutige Sendung.
Irgendjemand hört gleichzeitig unsere Sendung, während wir unsere Sendung machen. Das ist mit... Schon, wir das haben schon einen Zuschauer.
Ich bin unser größter Fan.
Du bist unser größter Fan, das ist schön. Schön. Zuerst mal begrüßen wir die Abrescher. Hallo Abrescher, schön, dich
Hallo
zu sehen.
Hallo zusammen, freut mich ebenso wieder Hallöchen. Dabei zu sein.
Hallöchen.
Hallöchen. Für unsere größten Fans habe ich auch was vorbereitet hier.
Wow.
Wow.
Es gibt einen Podcast. Und wir haben schon ein paar Hörer. Ich sehe die Statistiken und obwohl wir erst drei Sendungen hochgeladen haben von denen, glaube ich, inzwischen 6 oder 7, die wir jetzt gemacht haben, sind schon die ersten Hörer da. Es ist faszinierend. Oh, ja, perfekt.
Ich kann es auch. Jawohl.
Ich konnte das mal. Bei mir ging das mal. Oh, geht nicht. Gut. Aber das Thema heute ist... Wer weiß es? Identify.
Qualify.
Identify. Identify. So, das ist ein guter Start in die Sendung und das hebt ungefähr die Erwartungshaltung mal kurz ins Unermessliche. Also zum Start an die heutige Sendung und weil wir letztes Mal so schnell über die Struktur gegangen sind, haben wir uns gedacht, dass wir nochmal eine kurze Einordnung machen. Abrescher, erklär uns nochmal kurz, nicht im Sinne einer Prüfung, sondern natürlich im Sinne einer kurzen Einordnung deines Themas, weil du hast ja über das Thema Identify geschrieben. Wo ist sozusagen der Unterschied zwischen Create Sales Lead, Identify Sales Lead und Qualify Sales Lead?
Das fühlt sich schon fast an wie eine Prüfung hier gerade, ne?
Okay, dann frage ich das mal Patrick zuerst.
Nein.
Aber, während du nachdenkst, erkläre ich nochmal kurz, wir hatten darüber gesprochen, dass wir gesagt haben, ja, wir starten jetzt in so ein Thema und springen sozusagen in diesen Punkt. Und was ein bisschen fehlt am Anfang, und das ist jetzt sozusagen der Brückenbau, den ich gerade versuche zu machen, wir reden über die Customer Journey. Wir reden über die Customer Journey und unterschiedliche Stufen in der Customer Journey. Und in dem jetzigen Punkt, an dem wir sind, geht es darum, das Marketing hat einen Lead generiert, er ist jetzt qualifiziert worden, er ist als Sales Lead angelegt worden und jetzt kommt es um den Schritt, den zu identifizieren, ob er, also was auch immer das bedeutet, das wirst du uns ja gleich erklären, und der nächste Schritt danach wäre, ihn dann zu qualifizieren, also Qualify Sales Lead. Und für alle, die sozusagen jetzt mal quer einsteigen und sagen, Customer Journey, ja, habe ich schon mal gehört, aber ihr seid jetzt auf so einer mikroskopischen Ebene. Wie würdest du dem helfen, jetzt da in diese Sendung einzusteigen?
Ja, ich versuche es mal. Du hast es ja schon gesagt, also für mich ist es wirklich dieser entscheidende Schritt, dass wir von Marketing zu Sales rübergehen. Und in der Praxis kann man sich das so vorstellen, dass jemand, der Sales-Mitarbeiter zum Beispiel oder Mitarbeiterin, ihre E-Mail-Postfach aufmacht oder ihre CRM aufmacht und auf einmal steht da, hey, hier ist ein Lead für dich, da möchte jemand dein Produkt oder deine Dienstleistung. Und dann muss sich natürlich dann der Sales-Mitarbeiter mit diesem Lead auch befassen und muss ja dann auch irgendwo ein bisschen sehen, mit wem hat das zu tun, ne? Also da geht es jetzt wirklich so ein bisschen einen Schritt weiter, das, was vielleicht Marketing irgendwie, ne, die sammeln ja meistens aber nur die Adressen und qualifizieren quasi für ihre Art und Weise, was meistens immer so gerade im Digitalen im Bereich der Webseiten-Performance und Co. halt angeht, ne? Und dann werden diese Daten eben rübergeschifft zu Sales und Sales muss dann ja schon wirklich sich damit befassen mit den Inhalten, ne? Und auch dann überlegen, okay, wer hat denn hier angefragt? Ja, das heißt, ich muss identifizieren, Welche Rolle steckt dahinter? Für was hat er angefragt? Das heißt, ich muss den Bedarf auch identifizieren, relativ früh. Und da fängt schon ein bisschen die Komplexität an. Ja, da gibt es einfach noch ganz, ganz viel mehr auch, was man da identifizieren kann. Und deswegen ist diese Phase eben jetzt auch so spannend. Und ich glaube, wie gesagt, das haben wir ja beim letzten Mal auch schon viel erläutert. Ich sehe sehr, sehr viel Potenzial in Zukunft auch, gerade weil es diese Brücke von Marketing zu Sales ist, hier sehr viele Daten anzureichern, mit diesen Daten wirklich auch mit Algorithmen oder KI auch in Zukunft da wirklich ganz früh da einzusteigen und dort zu analysieren, zu identifizieren und da wirklich frühzeitig auch zu erkennen, habe ich schon mit dem richtigen Ansprechpartner zu tun, wie viel Potenzial zum Beispiel, ne, revenue-mäßig, also vom Umsatz her, könnte mir der Lead denn überhaupt bringen? Ist das jetzt einer, der jetzt irgendwie, sage ich mal, nur die kleinen Produkte oder irgendwie nur das kleine Geld bringt? Oder ist das schon jemand, der fragt jetzt gerade ein Riesenprojekt oder eine Dienstleistung oder will irgendwie das Premium-Produkt bei mir kaufen? Ne? Und das sind diese entscheidenden Sachen, die in dieser Phase zustande kommen und wichtig sind und die wir uns rundum auch genau anschauen sollten.
Und, sorry, Pascal, wenn ich gleich mal dort reinspringen darf, Adresha, ist bei das Identifizieren und Qualifizieren, das ist eigentlich so ein bisschen eine Grauzone, wo hört das eine auf, wo fängt das andere an. Eigentlich sollte man nicht zu viel machen in der Identifizierung, aber auch nicht zu wenig, dass bei der Qualifizierung es eigentlich sich nicht lohnt. Wie würdest du da so diese Balance finden?
Ja, das ist gar nicht so einfach. Also ich habe so, als ich geschrieben habe, immer wieder auch gedacht, okay, ich bin schon im Qualifizieren. Aber ich glaube, das kommt ein bisschen auch auf Produkt und Dienstleistung und Co. an, wo man halt auch sagt, okay, wann fängt wirklich die Qualifizierung an? Ne? Also für mich wäre jetzt, sage ich mal, eine Qualifizierung schon wahrscheinlich eine Kontaktaufnahme auch mit demjenigen, der anfragt, also mit dem Lead praktisch, dass man sich da wirklich auch nochmal überlegt, verschiedene Kriterien, um da einfach auch nochmal so ein bisschen herauszufinden, was ist wirklich dann der Bedarf. Aber ich glaube, wir können bei Identify auch schon sehr, sehr viel quasi auch aus dem Marketing schon mitnehmen, die dann quasi für Sales wieder relevant sind, um halt einfach zu sagen, okay, wir haben ja schon sehr viele Informationen, stehen die uns quasi zur Verfügung. Und beim Identifizieren geht es wirklich auch nochmal so ein bisschen in Richtung auch verifizieren. Ne? Also ich glaube, das beste Beispiel ist wirklich auch zu sagen, okay, angenommen im B2B-Umfeld, da fragt zum Beispiel vielleicht jemanden aus Marketing an, ja, und dann ist das quasi der Lead, der dahinter steht, da ist ja praktisch auch der Name und die E-Mail-Adresse dahinter. Der Entscheider ist aber zum Beispiel vielleicht der Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin, ne? Und das ist natürlich etwas, wo man auch sagt, okay, qualifizieren, ja, das könnte man auch schon so ein bisschen in die nächste Stufe auch mit reinnehmen. Ich glaube, es ist wichtig, sich einfach so ein bisschen auch vor Augen zu halten, dass man diese Brücke überhaupt macht, ja, und auch sich selber dann zu fragen, hey, qualifiziere ich schon oder bis zu welchem Punkt muss ich überhaupt identifizieren, damit ich dann vielleicht auch besser qualifizieren kann und das auch so ein bisschen individuell auch zu entscheiden, wo Produkt oder Dienstleistung oder Unternehmen.
Also ich fand den Aspekt ganz gut oder ganz spannend, dass du gesagt hast, es geht nicht nur um den Kunden, sondern es geht auch um das Produkt. Also dass du diesen Match hinkriegst, weil ich glaube, bei Identifizieren würden viele zuerst mal darüber nachdenken, zu sagen, den Kunden zu identifizieren. Aber ich glaube, dieser zweite Aspekt ist ja auch nochmal genauso wichtig, zu sagen, passt das sozusagen für das, was, also ist das die richtige Person für das richtige Produkt? Oder sucht der oder formuliert der eventuell seinen Bedarf anders, als jetzt aus eurer Sicht ihr es formulieren würdet und passt das dann als Match? Also ist das dann etwas, denkt der zu groß oder zu klein für eure Zielgruppe, für das, was wie er unterwegs ist? Und das fand ich jetzt einen ganz wichtigen Aspekt dabei. Also du hast ja praktisch, die Katharina hat das mal so schön erklärt im Sinne von, du hast also den Anbieter, das Produkt und den Kunden. In dieses Dreieck muss halt irgendwie zusammenpassen. Das Produkt könnte ja auch von einem anderen Anbieter für den passen oder ein anderes Produkt von dem gleichen Anbieter oder ein anderer Kunde für das gleiche Produkt. Also wie kriegt man dieses Dreigespann zusammen? Und das wäre für mich so die Identify-Thematik. Und der zweite Aspekt der Frage ist, eigentlich geht's ja darum zu fragen, wo investiere ich Geld rein, um das weiter zu verfolgen? Also ist ja auch gleichzeitig das Nicht-Identifizieren oder das Identifizieren als nicht relevant eines der großen Ziele, oder? Also was ist ein Blocker? Wo hörst du auf zu sagen, jetzt den qualifiziere ich erst gar nicht?
Genau, also ich glaube, das ist eben schon sehr entscheidend. Also hoffentlich landen da natürlich nicht so viele, die sich dann nicht identifizieren lassen. Ne? Das ist ja natürlich etwas, was aber natürlich genauso wichtig auch ist. Ne? Also es gibt ja, glaube ich, in jeder Lead-Funnel praktisch auch einfach Karteileichen oder jemand, der sich wirklich einfach verirrt hat oder jemand, der halt einfach nur sagt, hey, ich habe jetzt irgendwie, ich kann das zum Beispiel am Beispiel, wir machen bei uns auf der Webseite, also auf immowelt.de machen wir ja einige Bewertungen praktisch, wo wir auch Leads generieren. Da sagen dann auch viele, nee, ich wollte im Endeffekt einfach nur mal gucken, was dann bei rauskommt, sind einfach auch neugierig, um einfach, gerade wenn die Customer Journey oder sage ich mal die Lead-Generierung auch vielleicht mal ein bisschen spielerisch gemacht wird oder etwas auch dahinter steckt, ne? Mit PDFs gibt es das ja auch irgendwie, dass man runterladen kann, dass man sich für irgendwas anmelden kann oder irgendeine Analyse erhält dann im Nachhinein. Da sind ja viele auch einfach neugierig, um dann zu sagen, so, ja, alles gut, aber ich möchte irgendwie vielleicht zu dem Zeitpunkt keinen Kontakt oder nicht kontaktiert werden. Da muss man schon eben auch gut aufpassen, dass man die natürlich dann direkt erstmal beiseite schiebt, ja, oder eben nicht direkt dann weitermacht mit der Qualifizierung. Ich sehe das jetzt vielleicht nicht im ersten Schritt, ich meine, klar, im Endeffekt ist das alles Umsatz, aber ich glaube, was halt auch wichtig ist, ist wirklich so ein bisschen diese Ressource Zeit, ja, und auch Effizienz dahinter, weil je nachdem, wie groß natürlich dann irgendwie dieser Lead-Funnel auch ist, ja, wie kommen da jetzt stündlich Leads rein, ne? Das hängt ja ganz vom Businessmodell ab. Kommen da jetzt minütlich irgendwie Leads ein, wie sehr bin ich damit wirklich beschäftigt? Und da ist natürlich auch diese Effizienz einfach ein Riesenhebel, ne? Also gerade intern oder gerade wenn es wirklich um große Unternehmen geht, mit großen Organisationen, wo auch noch mal andere Abteilungen vielleicht irgendwie so ein bisschen als Hilfsapparat im Sales nebenan nochmal zur Verfügung stehen und da auch die Leads verteilen müssen und Co. Das ist ja auch etwas, was einfach dann in der Komplexität einfach nochmal mitwächst, ne, in dieser Identifizierungsphase.
Mhm. Patrick?
Ja, eigentlich so durch worüber ihr jetzt redet, erinnere ich mich gerade an ein Gespräch, was ich vor ein paar Stunden gehabt habe. Also ich habe eine kurze Präsentation gemacht über das, was wir so mit meiner Firma machen. Und dann bin ich mit einer Person in Kontakt gekommen nachher. Und der arbeitet für ein Versicherungsunternehmen. Und der hat es alles sehr interessant gefunden, war überzeugt. Ja, okay, gut. Hat für eine Trainingsabteilung gearbeitet und so auch die Vertriebler ausgebildet. Und dann habe ich ihm gefragt, ja, okay, gut, könntest du das vorstellen, dass es für euch etwas bringen würde oder nicht? Weil irgendwie, ja, es macht Sinn, er vindt es interessant. Und dann had ik gesagt, ja, ich glaube doch nicht, weil es gibt ein paar Sachen und die sind einfach vorgegeben von der Konzernleitung. Und daar war für mich dann eigentlich die Frage, ja, es gibt dort eine Need, er steht den Mehrwert von das, was ich anbiete. Er ist aber nicht die richtige Ansprechpartner, eben weil die Begründung, die er jetzt gesagt hat, doch er könnte nachher einen Influencer sein, um die Entscheidung zu einem positiven Entscheid zu kommen. Und er könnte mir der Tür öffnen. Und da ist dann für mich die Frage, okay, ich habe da etwas identifiziert, vielleicht ein klein wenig qualifiziert. Ist er jetzt de richtige Ansprechperson, ja oder nein? Und das ist für mich so einen Fall, investiere ich jetzt meine Zeit in so eine Person, in der Hoffnung, dass... Oder sage ich, der ist einfach ein zu kleinen Fisch, ich lasse es einfach mal und wenn ich in der Zukunft jemanden vom Konzern kennenlerne, dann referenziere ich mal an das Gespräch mit ihm. Also, wie siehst du das, Brescia?
Ja, sehe ich ähnlich praktisch. Also ich, wie gesagt, bei uns, oder sage ich mal aus den Erfahrungen, die ich gemacht habe, auch in den vorherigen Jobs, die ich mal hatte, es ist schon immer wieder natürlich auch etwas, ich meine, du hast, in der Regel hat man irgendwie eine Vertriebsmannschaft auch, ne? Und da ist vor allen Dingen auch so, also für mich spielt da dieser Faktor Priorität, ja? Also ich stelle mir dann immer so ein Dashboard vor, wo einfach dann die Inbound-Leads quasi dann gelistet werden und woher weiß ich jetzt praktisch als Vertriebler, welchen Lead ich zuerst machen soll? Also das kann man jetzt sagen, gut, klassischerweise sind die Leads einfach sortiert, ne? Nach Datum oder nach Uhrzeiteingang und dann wird das alles abgearbeitet. Ja, klingt halt irgendwie sehr logisch. Ist das irgendwie sinnvoll, wenn ich weiß, dass jetzt irgendwie der große Potenzial, quasi das größte Potenzial vom Umsatz her auf Platz 99 ist, dann wäre es ja eigentlich nicht so logisch, ja, die Reihenfolge halt dann durchzugehen, sondern wirklich diesen Lead irgendwie, ne, frühzeitig zu identifizieren und sagen, das ist aufgrund von den und den Kriterien eben etwas, was einfach viel Potenzial hat und deswegen ist er irgendwie automatisch nach oben gerankt und leuchtet irgendwie nochmal grün auf und dann heißt es irgendwie nochmal hier bitte High Priority als erstes angehen, ne? Also ich glaube, dass das gerade sowas halt einfach auch sehr, sehr wichtig ist eben in dieser Phase und bezüglich halt eben Konzern und eben, ne, dieses Priorisieren im Sinne von wie können wir das dann praktisch auch mit der Person dahinter matchen? Also ich finde es unabdingbar, dass wir wirklich in der CRM mehrere Rollen eintragen, ja, dass man hat irgendwie eine Company-ID, die hinterlegt ist und dann muss es einfach da ganz klar Felder geben, wo dann drin steht, das ist jetzt Person Ansprechpartner Nummer A, ja, das ist irgendwie derjenige, der angefragt hat, der ist total motiviert, der hat euch vielleicht irgendwie auf einem Kongress kennengelernt oder hat einfach auf der Webseite angefragt, weil er aufmerksam geworden ist durch XY. Das heißt, irgendwie wird der schon mal markiert mit seiner Position und irgendwie als Good Influencer, ne? Und eben als Multiplikator praktisch dahinter. Und auf der anderen Seite muss es aber natürlich trotz allem auch noch weitere Rollen geben, die man in der CRM dann auch pflegt, wo es dann heißt, dann gibt es hier noch vielleicht einen Einkaufsleiter, ne, oder je nachdem, wer halt dann eben die Ansprechperson oder die wichtigen ist. Und dann gibt es noch einen Geschäftsführer. Das heißt, ich muss eigentlich schauen, dass ich mir die CRM-Systeme so aufbaue oder eben nachbaue, ja, nachjustiere praktisch, dass ich wirklich immer verschiedene Ansprechpartner praktisch hinter einem Kundenkonto quasi legen und pflegen kann und die natürlich aber auch so zu nutzen, dass ich dann praktisch mit E-Mail-Verkehr und E-Mail-Marketing-Suites und Co. Auch wirklich dann relativ gut auswählen kann, wen ich überhaupt jetzt wie auch targetieren und ansprechen möchte. Also auch ein bestes Beispiel, also wir haben den Fall auch oft bei uns, ja, oder habe ich halt auch schon öfter erlebt, dass zum Beispiel jemand anfragt für etwas oder für vielleicht auch sogar für sich selber und dann ist es aber zum Beispiel auch da, ne, die Vertriebslogik würde jetzt den Vertriebler XY bestimmen. Jetzt weiß man, das matcht vielleicht persönlich überhaupt gar nicht oder hat vielleicht sogar auch schon mal mit ihm telefoniert oder hatte schon den ersten Kontaktversuch und dann sagt man ja, also da bin ich ja auch dann irgendwie gezwungen zu sagen, so von der Logik her ist es natürlich irgendwie dein Gebiet und du wärst dafür zuständig. Ich kenne den aber vielleicht um Ecken oder ich weiß, das würde viel, viel besser matchen. Das heißt, ich bin, ne, also sowohl intern als auch extern müssen wir dann praktisch auch immer darauf achten, dass wir sagen, es muss von beiden Seiten her passen und die Systeme, die wir halt haben, die müssen das irgendwie auch abbilden können, sodass wir sicherstellen können, eben in dieser Phase, wer kriegt den, wo identifizieren wir den und wo kategorisieren wir den dann ein.
Mhm. Andrescha, du hast gerade nochmal was gesagt zum Thema CRM-System. Jetzt ist ja ein vielleicht sogar Elefant im Raum, dass Vertriebler nicht so Bock darauf haben, überhaupt was in CRM richtig einzutragen, damit ihr natürlich auch die genau diesen Rückschlüsse ziehen könnt. Wie löst ihr das?
Ja, das ist ein großes Defizit bei Vertrieblern. Das ist schwierig, ne? Aber was ich halt auch da praktisch kann man sich so, glaube ich, ein bisschen mithelfen, was vielleicht noch nicht viele gut machen. Also nicht, wir machen es auch noch nicht perfekt, aber in der Theorie habe ich immer in meinem Kopf, dass es heißt, okay, eigentlich holen wir solche Informationen auch sehr frühzeitig schon im Marketing ab, ne? Sprich, man hat auch oft diese Felder, wo dann drin steht, hier Name, E-Mail-Adresse und Rolle im Unternehmen, ne? Das ist dann eigentlich so ein bisschen auch gerade im B2B-Umfeld. Wenn halt Leads wirklich generiert werden, auch fast Pflichtfelder, ne, die ausgefüllt werden. Das heißt, das müssen wir eigentlich schon anlegen. Klar braucht man halt im Hintergrund etwas, was es halt matcht und Co. Ja, da bin ich jetzt nicht VI tief drin. Ja, das muss dann halt die VI-Abteilung irgendwie auch so matchen und irgendwie automatisiert, wenn möglich, ja, schon einspielen, dass es dann eben heißt, XY, und natürlich ist dann die Aufgabe vom Vertriebler dann regelmäßig, ne? Und das ist nämlich das nächste Problem, weil wir gehen jetzt mal davon aus, es ist alles gepflegt und es ist alles drin, aber es ändert sich ja ständig, ja. Heute ist der Entscheidungsträger, ja, und übermorgen der. Ich meine, gerade in den großen Unternehmen haben wir auch immer sehr viel Fluktuation. Oder der ist irgendwie Influencer oder hat jetzt irgendwie gewechselt und ist auf einmal oder ist, weiß ich nicht, ne, ist auf jeden Fall irgendwie nicht mehr gut der Firma gestimmt. Also auch da die Pflege, die liegt schon eindeutig beim Vertrieb, wo ich sage, das muss einfach, ne, durch regelmäßige Check-ins, dass man halt irgendwie auch, wir haben zum Beispiel bei uns auch so Jo-Fixes, wo der Vertriebler wirklich hingeht und da mit den Kunden auch spricht und sich trifft, und danach ist es wirklich seine Pflicht, auch diese Felder alle nochmal zu prüfen und die wirklich aktuell zu halten. Funktioniert natürlich, wenn man es irgendwie technisch, glaube ich, nochmal mit Remindern und Co. Und auch da kann man sich ja so ein bisschen helfen, dass man sagt, hey, alle 6 Monate wird das Feld irgendwie nochmal, oder wenn du die und die Maske aufgemacht hast, dann musst du nochmal bestätigen, dass du diese Felder auch geprüft hast. Ne? Da gibt es ja technisch viele Möglichkeiten, wie man sich da auch helfen kann. Aber das ist natürlich das A und O und das tägliche Brot eigentlich eines Vertrieblers, dass man sagt, dass die Datenpflege, die muss sichergestellt sein, ne, dass die auch immer aktuell ist, weil es bringt mir nichts, wenn ich dann da wieder so einen verstaubten Karteikasten mir aufbaue und da stehen dann wieder 3 Geschäftsführer drin, das andere wird wieder nicht automatisch gelöscht. Also es braucht schon eine intelligente Technologie dahinter und die Prozesse quasi dahinter, dass wirklich, ne, eben diese kleinsten Felder auch gepflegt werden können.
Aber ist es nicht, hier mal ein wenig eine contraire Sicht, ist es nicht, weil es einfach einen, auf die eine Seite eine schlechte User Experience gibt? Also der Aufwand, um etwas einzupflegen in so ein System, ist viel höher, als dass man das in einen Word- oder einen Excel-Datei reinschmeißt. Und auf die andere Seite ist es nicht, weil der Line-Manager einfach nicht genügend Rückgrat hat, um zu sagen, sorry, aber das muss jetzt einfach sein. Einfach um das mal so plakativ dazu zu stellen. Weil ich könnte es sogar so weit sehen, dass es einfach Arbeitsverweigerung ist. Sorry, das ist jetzt das Prozess, das ist was zuvor ist, so arbeiten wir zusammen. Der Mitarbeiter macht einfach nicht das, was er zu tun hat.
Also gebe ich dir völlig recht. Ich meine, Aktivitätenpflege und Dokumentieren im Vertrieb, das, also wer das Thema lösen kann, dem, der darf sich gerne melden. Ne? Es ist, glaube ich, einfach immer leidig, aber auch da gibt es ja mittlerweile auch viele Tools, die das machen. Aber ich finde den Aspekt auch einfach wirklich unabdingbar, einfach aus der anderen Betrachtung, wenn man das Ganze jetzt mal wieder rückwärts denkt. Ne? Wenn man jetzt mal auch wieder, man will ja auch Marketing irgendwie, es ist ja ein Geben und Nehmen innerhalb von dieser Customer Journey. Und wenn sich zum Beispiel in der Qualifizierung dann auch herausstellt oder auch später praktisch wirklich beim Abschluss, dass besonders erfolgreiche Journeys oder Leads qualifiziert werden können, eben nicht, wenn man den Geschäftsführer zum Beispiel direkt erreicht, sondern eben diese Influencer, ob das jetzt Entscheidungsträger quasi aus anderen Abteilungen sind oder Co., wenn man die zum Beispiel besser adressiert bekommt, ja, oder mit verschiedenen Marketingkampagnen besser abholen kann, und dann sich dann quasi über den Vertrieb die Entscheidung dann findet und Co., und über den Geschäftsführer, dann sind das ja auch sehr wertvolle Daten, die ja für Marketing wieder wichtig sind, ja, um wieder vorne praktisch, wenn die Kampagnen und Co. geschalten werden, wieder genutzt werden können. Und sie können natürlich da ja auch immer wieder hingehend optimieren. Ne? Also ich sage ja, in meiner Theorie, in meiner perfekten Customer Journey ist das halt ein Fluss, der sowohl nach vorne geht, als auch wieder zurückschwimmt. Also das heißt, alle Daten durchlaufen eigentlich bestenfalls mit den Learnings jeweils immer dahinter, jede einzelne Stufe, und werden halt wirklich immer wieder auch rückwärts quasi genutzt, sodass ich sagen kann, hey, ich mache einen riesengroßen Erfolg, oder habe auf einmal dann gemerkt, hatte gestern auch ein sehr interessantes Gespräch. Da wurde mir auch erzählt, dass zum Beispiel ein Unternehmen praktisch einfach nochmal so eine ganz andere, ja, die sind eigentlich immer sehr, sehr B2B-lastig gewesen, also sind eigentlich nie an den Endkonsumenten quasi gegangen, weil sie eigentlich, also auch in Richtung Bauindustrie, Also hartes Pflaster, ja, auf der einen Seite. Und haben eigentlich durch diese ganze Lead-Generierung und durch dieses Zusammenspielen von Marketing und Sales praktisch wirklich nochmal ja, ganz andere Methoden quasi gefunden, um dieses B2B aufzuweichen und eigentlich so eine Art ja zwischen B2C, also so fast wirklich den Endkonsumenten auch zu erreichen, anhand von eben ganz anderen Kampagnen. Also es ist ein ganz anderes Wording, es ist ein ganz anderes Auftreten praktisch gewesen und sagen so, hey, das ist etwas, was wir bisher halt einfach noch nie so genutzt haben. Ne? Das spricht, das zahlt ja irgendwo auch auf die Sales-Strategie dann praktisch ein. Ne? Und ich glaube, das ist wirklich gerade in dieser Phase, weil das eben diese Brücke ist zwischen Marketing und Sales, super, super entscheidend und da darf eigentlich keine Lücke dazwischen geschalten oder offen bleiben, ne, sagen wir es mal so. Es muss reibungslos verlaufen, bestenfalls, ja.
Also, ich glaube, das ist so ein Riesenschmerzpunkt und ich habe mal gelernt, dass jeder Report oder jedes Ding, was ich irgendwie reporten muss, muss ein für den, der etwas einträgt, einen Wert erzeugen. Und viel, was man ja viel hört, ist, dass es als Kontrollinstrument benutzt wird, um sozusagen Performance zu messen auf irgendwelchen so Mittelwerten oder Mittel-KPIs. Die, also was wäre das aus deiner Sicht oder was ist deine Erfahrung da in dem Bereich? Was kann man dem Vertriebler geben, damit sich das Ausfüllen und das Aktualisieren für ihn lohnt? Also auf der einen Seite war es dieser Aspekt von, ich gebe es nach vorne, aber das kriegt er ja nicht mit. Also das, was ist, also es müsste ja praktisch dann dazu führen, dass er doppelt so viele oder doppelt so gute nächste Leads bekommt und damit seinen Umsatz steigert. Also was ist die Argumentationslogik oder was muss das CRM so darstellen können, damit es Wert für den erzeugt, der es eingibt?
Also wir arbeiten und da sehr, sehr viel mit, ne, mit diesen Rollen praktisch und im Endeffekt auch da das als Beispiel, also wenn wir mal bei dem Beispiel bleiben, das erzeugt natürlich Wert, dass er zum Beispiel für sich auch sagen kann, hey, ich habe hier direkt den Ansprechpartner und ich weiß, wen ich irgendwie einmal im Quartal treffen muss, ja, wenn das eben mein Influencer ist und ich weiß aber zum Beispiel auch, dass das aber nicht der alleinige Entscheidungsträger ist, weil ich sehe nämlich dahinter, da steckt noch ein Geschäftsführer und der hat aber oder ein Marketingleiter oder ein Vertriebsleiter, was auch immer, und der muss eigentlich Brief und Siegel, Unterschrift runtergeben, weil ansonsten kann ich mich mit dreimal im Jahr mit dem treffen und es wird nicht vorangehen und kann zum Beispiel ja auch genauso dann auch mich vorbereiten und sagen, ja, so gut, vielleicht ist es auch etwas oder ein bester Kundenfall, wo ich vielleicht auch mal meinen eigenen Geschäftsführer mitnehmen kann, ja, um die dann quasi zu vernetzen oder zu sagen, hey, wir teilen uns auf, ja. Also ich meine, gerade wenn wir in Teams arbeiten, zu sagen, hey, das ist mein Counterpart, ja, mit dem treffe ich mich, das ist ein guter Influencer, haben wir hier schon identifiziert, ne, aber es ist so ein bisschen schwierig oder der und der hat oder die hat praktisch einfach noch nicht so die ganze Sicht auf die von unserer Seite oder ist noch nicht überzeugt von unserem Produkt. Das heißt, das wäre zum Beispiel mein Counterpart oder dass man da sich auch ein bisschen aufteilt. Das heißt, da ist ein unheimlicher Nutzen ja für den Vertriebler quasi wirklich drin, sich das mal aufzumalen. Ne? Ich stelle mir da immer so in meiner Vision immer so eine Karte wirklich vor, wo die Menschen so miteinander verknüpft sind. Ne? Also wir kennen ja immer so, sage ich mal, standardmäßige CRM-Systeme, wirklich, ne, Name, Datum, Uhrzeit, Adresse und Co., ja, Telefonnummer, alles immer sehr starr und förmlich, aber eigentlich müsste es doch einfach vorne so eine Kunden-ID geben und dann einfach diese verschiedenen Personen, dass ich eigentlich auf einem Schlag sehen kann, hey, ist da eine Person, die ist alleinentscheidend, die ist, muss ich nur eine Person überzeugen oder muss ich vielleicht sogar sechs, ne? Ich meine, wir haben teilweise auch Verhandlungen schon geführt, da saßen wir mit 10, 12 Leuten in einem Raum, ne? Gerade das ist ja auch nicht unüblich praktisch im Sales, ne? Da muss man schon ganz gut vorbereitet sein, wer halt welchen Part dann auch übernimmt und wie Verhandlungen dann ja auch stattfinden.
Also derjenige, der aktualisiert, hat dann den Vorteil, weil er es selber benutzt. Das wäre so bei euch jetzt der Fall, oder? Aber es gibt ja auch Fälle, wo jemand etwas aktualisieren muss oder eintragen muss und das dann an die nächste Station weitergegeben. Also was ist ein SDA, der es dann an den nächsten Vertriebler weitergibt. Was hat der davon, es gut zu pflegen?
Also ich glaube, grundsätzlich ist also fällt mir zum Beispiel auch auf, im Vertrieb ist es auch immer so dieses, wenn einem nicht bewusst ist, dass es wirklich so zusammenhängt und wie die Systeme halt im Hintergrund funktionieren, ne, dass halt Marketing sagt, hey, hör zu, wenn du da zum Beispiel den Namen so und so einträgst oder da und da die Rolle nicht definierst, dann kriegt er den XY-Newsletter nicht, ja. Oder dann können wir ihn nicht hier selektieren. Das heißt, wenn wir hier einfach nicht, wir wollen, müssen ja gerade bei großen Datenmengen auch sehr oft eben selektieren und segmentieren, ne, dann können wir das eben nicht machen. Also ich glaube, ganz einfach Verständnis auch zeigen, ne? Zu sagen, hey, diese Daten werden hier genutzt und das ist halt der Sinn und Zweck dahinter. Ja.
Das ist ein Megapunkt. So, ganz schön, entschuldige, Katharina, ein Punkt nur. Dieses, dass diese Daten benutzt werden, das ist, glaube ich, der Kernpunkt. Weil es gibt ja häufig auch so diese toten Systeme, wo man irgendetwas eintragen muss, was dann nie irgendjemand in irgendwelche Relevanz hat. Und sobald es, glaube ich, klar wird, es hat Relevanz für irgendjemand, dann ist der Wert auch da. Aber das fand ich jetzt gut, weil das war genau so dieses Ding, wo es dann klarer wird, dass wenn du da ein Kreuz setzt, dann passiert damit was. Mhm. Ja. Katharina, du wolltest du sagen.
Ja, ich denke gerade nochmal so, wir haben jetzt auf dem Kongress auch nochmal das Thema Provisionsmodelle besprochen und das fand ich eigentlich auch nochmal so einen spannenden Gedankengang. Also zu überlegen, gibt es vielleicht auch Modelle, die man einführen kann, sowas wie Teamprovision, ja? Also dass auch wirklich jeder was davon hat und nicht nur der das Closing macht, sondern auch, dass man die gesamte Customer Journey auch als Team begreift, weil das ist ja eine große Herausforderung, ne? Also dass der eine ist dafür zuständig, der andere dafür und dann macht man seinen Job und das war's, soll doch der andere zugucken, wie er fertig wird. Das finde ich ist tatsächlich ein Riesenproblem, auch gerade bei so Banalitäten im Grunde genommen, wie ich mache den besten Job für den Nächsten, der kommt und der den Kunden betreut. Das ist ja eigentlich eine voll logische Geschichte, aber das passiert ja in der Praxis leider nicht so richtig häufig. Und ja, vielleicht ist das auch nochmal so ein Punkt, drüber nachzudenken, dass der Erfolg des Abschlusses auch für die Vorderen mitgilt. Ne? Also, dass man
ja,
das
absolut. Als Gesamtteam
ja. auch nochmal abschließt. Es ist interessant, dass du das den Punkt ansprichst, Katharina, weil ich habe bei ein paar Unternehmen gesehen, wo ich gearbeitet habe, die haben dann auf die eine Seite die persönliche Zielsetzungen, was du am Ende vom Jahr erreichen solltest, dann ein paar bereichsübergreifende und dann für das gesamte Unternehmen. Und trotzdem, dass die das gehabt haben, haben die weiterhin nog Probleme gehabt mit die CRM-Datenqualität. Und die haben obendrauf dann noch zusätzlich gefördert, one voice to the customer. Also das wirklich das gesamte Team in Marketing, in Sales, in Pre-Sales, in Customer Success, alle die gleiche Sprache sprechen und auch sich intern alignen, zodat de Kunde nicht 10 unterschiedliche Botschaften bekommt von die verschiedenen Leute. Und trotzdem. Waar irgendwie had het nog niet functioneerd. Ik geloof, het is zo'n hoog complexes probleem. Maar dat was op Richard gezegd, dat aan het begin van het jaar, dat zo dat verständnis voor dat grotere en ganse, maar ohne dat, ja, werd de zeer schwierig. Maar die leuten die denken, ze zijn zeer oft nur in den eigenen silo. Was muss ich erledigen, um überhaupt an meinen Salär zu bekommen, meinen Job zu behalten und am besten noch eine Beförderung zu bekommen? Und heutzutage, glaube ich, diesen Fokus wird eigentlich nur noch stärker, weil wir in so einem dynamischen Umfeld momentan leben.
Ja. Also ich glaube, dass, ja. Also gebe ich dir auch vollkommen recht, aber ich glaube, dass das Problem ist wirklich immer diese mangelnde Transparenz und ich finde, auf der anderen Seite könnte es eigentlich so einfach sein, ne? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, wir haben heute irgendwie 100 Leads bekommen von Marketing oder Marketing hat irgendwie 200 und davon haben wir irgendwie 150 identifizieren können und davon sind aber wirklich irgendwie, ne? Und wenn das dann weitergeht und davon sind irgendwie nochmal 20 qualifiziert worden, wenn man diese Zahlen wirklich also ne, sobald man, sage ich mal, auch eine CRM-Maske dann hat und oben immer ein Funnel zum Beispiel sichtbar wäre und dass wirklich jeder diese Zahlen, also ich meine, ich bin jetzt ein Zahlen-Fan, ja, deswegen finde ich sowas total cool, wenn es sowas gibt, ja. Aber wenn man sowas auch sieht, glaube ich, ist das auch schon ein kleiner Beitrag dazu. Immer wieder auch dann, ne, unterbewusst auch, ob bewusst oder unterbewusst, wahrscheinlich auch viel, viel mehr unterbewusst, jemanden immer auch daran zu erinnern, hey, wir arbeiten ja in einer Kette, ja, und wir haben heute schon, ne, und auch eben diese Mini-Ergebnisse oder Erfolge dann halt auch feiern, ne, zu sagen, hey, wir haben heute XY-Leads identifiziert als Sales, heute ist die Quote so, morgen so oder einmal in der Woche oder auch einmal im Monat, wie auch immer. Aber ich glaube, das sind eben diese Sachen, die momentan noch zu wenig gelebt werden, ne? Weil Sales, sobald es irgendwo in Richtung Sales geht, alles ist immer noch so ein bisschen auf ja, Adressen, ne? Also im Sinne von Lead einsammeln. Da liegt einfach sehr viel Fokus quasi drauf und dann wird eigentlich schon irgendwo noch so, ja, übertrieben gesagt, ja, da wird dann irgendwie die Pipe gezählt, wie viele Angebote, Offers sind jetzt irgendwie draußen von Sales und wie ist unsere Closing Ratio so. Und das ist halt viel zu wenig. Also das ist genau das, wo ich sage, dass im Marketing sind wir eigentlich sehr gut, ja. Da sind wir, da tracken wir von jeglichen Klickstrecken, ja, die Conversion Rates und von Bannern und wissen eigentlich ganz genau, auf welchem Pixel auf der Webseite wie da quasi geklickt wird. Im Sales hingegen sind wir aber, sage ich mal, ne, dann rutscht das alles, sage ich mal, schnell durch und dann wird das alles irgendwie dem Mitarbeiter überlassen und das muss man aufbrechen. Also ich glaube, das wird jetzt immer mehr kommen und da wird auch kein Weg dran vorbeiführen und das sind eben diese entscheidenden KPIs, die wir uns in Zukunft auch viel, viel mehr anschauen müssen.
Ich habe zwei Beispiele gesehen, die vielleicht ein bisschen Hoffnung bringen können. Eins ist nicht spezifisch für Marketing, Sales, Customer Success. Aber das ist ein Rotation-Projekt. Sprich, ein Mitarbeiter arbeitet während ein Monat, zwei Monate, drei Monate mal für 40% in einem ganz anderen Job. Und erfährt eigentlich so jeden Tag, okay, womit setzen die Leute sich auseinander? Auf die eine Seite ist es eine Bereicherung für diese Person, aber auf die andere Seite baust du auch so ein gegenseitiges Verständnis auf. Und ein anderen Ansatz, und das haben die bei Zweifelchips gemacht in der Schweiz, da war der Anforderung von der Head of Sales, dass jeder Mitarbeiter im Produktmanagement einen Account pflegt. Also der müsste selber jedes Jahr eine neue Kunde akquirieren, plus dann auch diesen Kunde während dem Jahr betreuen. Nicht mehr Aufwand als 5% der gesamten Arbeitszeit. Ich persönlich habe das wirklich geliebt, diese Idee, weil dann findet der Produktmanager zuerst mal heraus, wie schwierig ist es, etwas zu verkaufen. Und zweitens, ja, was sind eigentlich die wirklichen Kundenproblemen, die wir lösen? Aber so wird dann auch ein Verständnis gebaut für, ja, was brauchen die Vertriebler jetzt eigentlich, um überhaupt das Produkt zu verkaufen. Und so etwas kann ich mir auch sehr gut vorstellen.
Ja, absolut.
Ja. Pascal, ja. Sag mal, es gab, glaube ich, ein paar Zuschauerfragen. Du hast sie diesmal eingesammelt. Magst du mal eine raushauen?
Wollt ihr eine lockere zum Start oder?
Ja, wir sind alle ein bisschen warm mit uns.
Okay, dann eine lockere. Von Thomas. Eines der größten Probleme bei uns ist, dass wir im B2B halt wenig Daten haben, die wirklich belastbar sind, weil wir zum einen wenige Kunden haben und zum anderen einen sehr langen Verkaufszyklus. Was empfiehlst du hier?
Also wenig Daten.
Ja, das ist also klassische Szenario. Also im B2C hat man ja immer wahnsinnig viele Kontakte und Daten und so weiter oder in so einem Generic Interest B2B-Produkt wie jetzt bei euch zum Beispiel. Aber hast du Empfehlungen für Leute, die Yachten verkaufen oder Privatflugzeuge, die halt sagen, naja, ich, sehr schön und gut, eure ganzen Sachen da, aber wenn ich irgendwie ein Lead pro Tag habe, wie mache ich es denn da?
Ja, also im Endeffekt ist das ja fast grüne Wiese, weil dann kommen wir auf Patrick sein Beispiel zurück. Da brauchst du gar nicht irgendwie die aufwendigen Systeme, sondern da reicht dir eine Excel. Das heißt, du bist super flexibel und kannst eigentlich da ja auch gut arbeiten. Also bei langen Verkaufszyklen, und ich meine, da, ich komme ja selber auch aus dem Immobilienkontext, ja, da ja auch ja früher auch Marketingleitung von einem größeren Bauträger, da haben wir ja wirklich 2-3 Jahre bevor Baubeginn haben wir quasi schon angefangen zu verkaufen. Das heißt, man, im Endeffekt hat man eine Rieseninvestition, ja, getätigt praktisch auf dem Blatt Papier, in dem man Grundrisse besprochen hat, ne? Das heißt, es ist auch einfach ein sehr vorgezogener ein Produkt, was es halt noch gar nicht gibt, ja, was noch nicht mal irgendwie oder wo vielleicht gerade mal die Baugrube irgendwie erschlossen wurde. Und das geht, ne? Das Produkt muss in dem Sinne nicht fertig sein und die Verkaufszyklen sind halt unheimlich lang. Und ich glaube, je länger ein Verkaufszyklus auch wird, ist so ein bisschen meine Erfahrung, desto mehr Influencer sind meistens auch daran beteiligt, also weil es eben auch um hohe Investitionen dann meistens geht. Also wenn irgendwas 10 Euro kostet, ja, dann glaube ich nicht, dass man dafür irgendwie sehr lange braucht, um sich dafür zu entscheiden, ja, sondern das ist meistens immer gekoppelt mit hohen Investitionen. Und dann kann man eigentlich von ausgehen, dann ist dieses Konstrukt, ja, identifizieren halt noch viel, viel wichtiger. Und ich glaube, bei den langen Verkaufszyklen kommt noch eine spannende Sache dazu. Und zwar, in welcher Phase sich der Käufer, ne, oder eben dann der Interessent quasi befindet. Ist er, weil auch der hat eigentlich ja auch nochmal so eine kleine eigene Customer Journey. Also ist er jetzt quasi so ein bisschen in der Informationssammlung, dann muss ich ihn natürlich bespielen, regelmäßig, ne? Niemals den Kontakt verlieren, sondern regelmäßig bespielen, ob das Newsletter sind, ob das praktisch ja auch kleine Webinare können das sein, ja. Also wenn man da einfach auch, je nachdem wie individuell oder Briefe, Prospekte praktisch, die man vielleicht mal hinschickt und einfach Wissen wert ist um dieses Thema. Also das heißt, ich muss mich eigentlich gerade bei den Kunden noch mehr damit befassen, in welcher Situation befindet er sich gerade, in welcher Phase ist er schon in der Entscheidungsfindung oder ist er jetzt noch ganz am Anfang? Und wenn er in der Entscheidungsfindung ist, was braucht er noch, um diese Entscheidung zu treffen? Also unabdingbar, da halt wirklich tief reinzugehen und auch da zu analysieren und da wirklich nochmal, sag ich mal, um die Ecke zu identifizieren, ja.
Ich würde da gerne nochmal eingreifen, weil das ist nicht trivial teilweise, ne? Also man sagt es so, dann identifiziert es mal, aber wenn, je länger der Verkaufszyklus ist, desto mehr geht ja auch so ein Projekt oder so ein Produkt ja auch mal so in Vergessenheit oder da hast du ja teilweise Dynamiken in Unternehmen, die kriegst du ja gar nicht mit als Außenstehender. Du kannst ja nur Annahmen treffen, dass die irgendwie, was weiß ich, politisch da irgendwelche Schwierigkeiten haben oder der eine, ne, dem anderen weiß der Kuckuck was. Und du, also sicherzustellen, dass der Influencer oder wen immer du da auch hast, dass der auch extrem ehrlich und transparent ist, also das, finde ich, erfordert auch immer viel Feingefühl und eine gute Vorgehensweise in der Identifizierung, ja, also die richtigen Fragen stellen, so die richtigen Sachen platzieren, um auch wirklich zu wissen, läuft das Projekt oder hält er dich nur hin, zum Beispiel, ne? Oder ist er schon komplett woanders abgebogen? Also das ist nicht trivial, finde ich.
Nein, und das ist auch noch sehr unterschiedlich in Branchen, Unternehmen. Wenn ich zum Beispiel sehe die Geschwindigkeit, in der die Tech vorangeht, oder so in Versicherungswesen. In Tech, da wird eigentlich jede Sekunde der Mitarbeiter verkauft. Und bei Versicherungen, das geht um die Absicherung über Jahrzehnten. Mhm. Und daar sind die Entscheidungen auch viel schwerwiegender, wenn man dort einen Fehler macht. Und nur dadurch schon zieht sich das Ganze hinaus über eine viel langere Zeit. Nur aus Sicht von einem Außenseiter ist es so, ja, wieso machen die nicht fort? Und das ist nicht so sehr, weil die Leute intern nicht schnell fort machen willen, aber die haben mit so einer hohen Komplexität zu tun. Ja, wie geht man daar auf eine gute Art mit um, bis man daar zu einer Entscheidung kommt?
Ja. Also ich glaube, das ist ja eben auch eine Art von Identifikation, ne? Also in dieser Phase eben auch eben sehr, sehr entscheidend. Dieses wirklich eigentlich auch da, wenn wir jetzt mal wieder in unserem CRM-System irgendwie denken, zu flaggen, dieser Lead ist wurde jetzt irgendwie schon identifiziert oder vielleicht ist es auch Qualifikation, ja, kann man jetzt irgendwie Auswegen per Definition, aber zu sagen, hey, das ist jetzt irgendwie einer super Early Stage, der sucht nur gerade die ersten Informationen, weil wir sind ja super gut mit Content zum Beispiel, oder ist ja auch eine ganz beliebte Lead-Generierung, ja, ganz viel Content oder Fachwissen praktisch auch zu teilen und darüber ins Gespräch zu kommen. Das heißt, ne, das ist ja auch eine erste Annäherung. Heißt es, dass er morgen bei mir kaufen wird? Nein, aber wenn ich ihn, ne, an die Hand nehme quasi und nicht mehr loslasse, im Sinne von, ich gucke, dass wir den wirklich immer gut markieren, praktisch in unserem digitalen System, überall auch retargete oder eben auch einfach mitverfolge oder einfach dann eine vernünftige Customer Journey dahinter habe, digital, um zu sagen, hey, du kriegst jetzt dann hier ein Newsletter und der ist spannend für dich und irgendwann würde er sich dann schon wieder melden, ist ja auch wichtig, ne, zu sagen, in der Identifikation, markieren wir den als super early stage oder markieren wir den, ach, oh, der braucht jetzt irgendwie dringend mein Produkt, meine Dienstleistung, ne? Weil das ist ja natürlich eben auch wichtig in Sachen von Effizienz und Priorisierung. Welchen Lead bearbeite ich dann zuerst, ne?
Mhm. Ja. Nach dieser lockeren Einstiegsfrage habe ich jetzt eine bisschen knackigere. Und zwar kam die Frage auf von Anna, was deine Best Practices sind zum Feedback an die Marketing-Systeme, weil ja Identify ist es jetzt eine Conversion, die Identifizierung, oder ist eine Nicht-Identifizierung eine Cancellation? Es gibt ja zwei Negativzustände. Es gibt den einen, er ist nicht identifiziert worden oder er ist als nicht relevant identifiziert worden. Wie wird es technisch an die Marketingkanäle übergeben? Ist es ein Wert oder ein Conversion-Event oder wie macht ihr das? Oder was wäre, wenn du es in der freien grünen Wiese definieren könntest, wie würdest du es machen?
Also ich würde das... Ja, sehr gute Frage. Ich würde das aber, ich würde das kennzeichnen, ganz klar, ne, also ich sehe es immer als Conversion grundsätzlich, ne, weil ich im Endeffekt immer, mein Trichter im Kopf passiert immer mit MQL und dann irgendwann geht es in SQL, ne, Marketing Qualified Leads und dann Sales Qualified Leads und bis hinten dann quasi irgendwann dann die Offer-Phase und dann das Closing. Das heißt, rückwärts kann ich mir das natürlich genauso zurückrechnen. Das heißt, ich weiß eigentlich oder muss eigentlich in der Lage sein, als Unternehmen oder als Marketingverantwortliche oder Salesverantwortliche zu sagen, wie viele Leads brauche ich in der ersten Phase praktisch, um einen Abschluss zu machen. Ne? Angenommen, das ist irgendwie 1:100. Dann weiß ich ja, in welcher Phase praktisch. Ne? Deswegen sage ich schon, das ist eine Conversion Rate auf der einen Seite. Das heißt, wir uns fallen ja dann jeden Schritt immer wieder ein paar Kunden quasi raus. Heißt das, die sind für immer verloren? Ich glaube, nein. Und da ist es wirklich wichtig, dann eine Retention-Logik reinzubauen, ne? Und zu sagen, ich gehe und beschäftige mich, und für mich ist es standardgemäß immer das E-Mail-Marketing-Tool, ja? Also kein Lead sollte irgendwo gelöscht, also verloren gehen, es sei denn, es sind wirklich Fake-Daten oder so, ne? Die muss man einfach dann auch löschen und auch die Datenbank sauber halten. Aber gerade für Marketing sage ich, wenn da irgendwie identifiziert wurde, das ist irgendwie noch nicht reif genug für Sales. Also A, warum? Das erstmal zu verstehen, diese Information, die braucht Marketing, weil ansonsten geht unheimlich viel wahrscheinlich SEA-Spending oder einfach, ne, Marketing-Spending für diese Lead-Generierung raus. Das heißt, ich kann sofort irgendwie in Achtung auch für Marketing nutzen damit, um zu sagen, hey, pass mal auf, das sind irgendwie gerade nicht so gute Leads, die da reinkommen. Und B, alles andere packt man natürlich irgendwo, identifiziert man irgendwo als Early Stage oder ja, aber gerade möchte ich vielleicht keinen Kontakt, ne? Oder ist es gerade irgendwie noch nicht der richtige Ansprechpartner? Und da würde ich dann auch irgendwie gucken, einfach nochmal, es braucht dann auch da nochmal eine Analyse, aber zu sagen, dann geht das zumindest irgendwo so in einen E-Mail-Ordner vielleicht, ne? Oder in einen Topf quasi, wo wir auch in Zukunft nochmal mit arbeiten können.
Die Frage bezog sich ja jetzt eher auf die Marketing-Systeme, also sowas wie Google Ads. Also wie kriegt Google Ads den Identify mit?
Ja, das ist eine gute Frage. Technisch weiß ich nicht. Also es sei denn, weiß ich genau, ob man da irgendwie schon Systeme hat, die man dann einfach zurückspielt. Aber das ist ja genau eben dieses, was ich vorhin auch meinte. Ne? Bestenfalls hat man irgendwo diesen Funnel overall immer mit, wo dann eigentlich dann markiert wird, und da kennst du dich vielleicht besser aus, Pascal, ne? Irgendwo muss es ja eine Brücke geben, die dann zurückspielt, hey, das hat gut funktioniert und das hier nicht, ne?
Also ich wüsste, wie ich es lösen würde, aber die Frage mal. Ist ja...
Ja, Sag mal, also, vielleicht verstehe ich es da nochmal besser.
Also meine Idee ist, oder ich verwende so ein ähnliches Konzept in einem anderen Stage in Google Ads. Und zwar gibt es Conversions, die kein Kauf sind. Also so Micro-Conversions nennt man das ja aus der Marketing-Perspektive immer. Und die Lösung ist da in Google jetzt der Conversion-Wert. Also man sagt, ein Kunde kann mehrere Conversions haben, also so wie mehrere Käufe, aber je später im Funnel, desto mehr steigt der Wert dieser Conversion. Also zum Beispiel, niemand würde sagen, dass Google schlechte Klicks verkauft, aber wenn wir jetzt mal annehmen würden, meine erste Conversion bei Google Ads ist, wurde denn die Landingpage wirklich geladen? Dann ist das eine Conversion aus Marketing-Sicht, aber die hat nur einen Wert von 1 Cent. Wohingegen das Ausfüllen eines Formulars 3 Schritte weiter hat dann vielleicht den Wert von 1 Euro. Also so verwende ich jetzt persönlich zum Beispiel in den solchen Systemen die Conversions als Punkte, die positiv Signale geben an die Machine Learning Algorithmen von den Ad-Systemen, aber trotzdem eine unterschiedliche Gewichtung darstellen für diesen Schritt, den sie tun. Und ich dachte, wäre das für mich eine Analogie zu sagen, Identify hat halt dann einen Wert von 5 Euro und eventuell hat dann Qualify den Wert von 10 oder wie auch immer. Und durch die Multiplikation, dass es ja weniger werden, entsteht dann der Wert, weil man rechnet es ja dann irgendwann mal auf den Buying-Event zurück, des Klicks oder des Targetings, je nachdem, dass ich sagen kann, okay, ich kann so und so viel für den Klick ausgeben, weil die Summe der Conversions entlang dieser Journey ergeben für mich den Wert dann. Also hätte ich es gemacht, aber vielleicht gibt es eine bessere Lösung.
Nee, finde ich sehr sinnvoll, ja. Also ich bin mir sicher, da sind auch da, also ich bin, wie gesagt, da einfach auch nicht mehr so tief im Game, was es da für Tools irgendwie oder Automatismen im Hintergrund gibt. Aber im Endeffekt, jede Anfrage, ne, jeder Lead praktisch, der ja eben auch, ne, ich spreche dann wirklich von, wenn ich jetzt Lead sage, dann auch wirklich von fertig ausgefüllten Formularen und Co., weil sonst würde der ja wahrscheinlich nicht bei Sales quasi in der Identify-Phase auch liegen, hat ja dann einfach eine ID, ja, sage ich mal, so stelle ich mir das vor, und diese ID, die muss ja sowohl vorwärts als auch rückwärts irgendwie wieder identifiziert werden können, und ich bin mir sicher, dass man das doch wahrscheinlich dann über Tag Manager und Co. irgendwo auch nochmal Richtung AdWords zurückspielen kann. Ja, aber wo du sagst ist, AdWords.
Mhm. Ja, genau, da ist ein bisschen komplizierter, weil es ja dann aus Google Ads Sicht ist es ja dann kein Web-Event mehr meistens, sondern ein späterer Event, wo ein Callcenter oder sowas involviert wurde. Da ist dann so eine Art Offline-Conversion, nennt man das in der Google-Welt. Aber es gibt so Systeme, ja, die machen das. Nur ich dachte, vielleicht gibt es da irgendwas, wo du so gute Erfahrungen gemacht hast.
Nee, weiß ich leider auch noch nichts Gutes. Aber wenn jemand sowas kennt, gerne kommentieren, E-Mail schreiben oder so. Also hätte ich dann auch gern die Info.
Oder wenn jemand eine neue Business-Idee braucht. Tada!
Also ich finde das jetzt nicht so revolutionär. Von daher würde ich davon ausgehen, dass das ganz viele Systeme gibt, die das machen. Ich glaube, das Problem ist wahrscheinlich eher, dass der Implementierer, weil wahrscheinlich sind die gebrieft worden, eine Conversion ist ein Kauf oder sowas, oder eine Conversion ist das Abschicken von einem Formular. Und ich glaube, es gibt ganz viele Leute, die nicht dann um die Ecke denken und sagen, naja, was braucht denn das Buying-System von mir an Informationen? Und wenn ich jetzt gerade sehr wenig habe, was ja in so einem Fall zum Beispiel sein kann, ich habe wenige Formulare, die abgeschickt werden und habe aber ganz viele Impressions und ganz viele Klicks. Woher weiß das System, welche Klicks besser sind als andere? Und bei mir war das so, ich hab das ganze System mit meinem Sohn zusammen entwickelt und er hat mich angeschaut wie ein UFO, weil er nie auf die Idee gekommen wäre, so zu denken, zu sagen, dass das ja auch eine Conversion sein kann. Einfach dieser Schritt davor. Und ich glaube, dass die Hürde eigentlich die Implementierungs-, also in deiner Welt sozusagen das Kontextwissen jetzt nicht des SDRs, sondern das Kontextwissen des MarTech-Menschen ist, der dieses Pixel oder diese Conversion einbauen soll, aber nicht mitdenkt oder nicht gut genug gebrieft worden ist, filigraner zu denken.
Ja, aber ich glaube, das ist es auch, ne? Weil ich glaube, technisch ist heutzutage kaum irgendwas unmöglich, sondern wirklich dieses, was ist ein smartes Konzept dahinter eben, ne? Sich mit dieser Journey wirklich im gesamten auch auseinanderzusetzen und sich wirklich auch zu überlegen, okay, wie viele Steps und Touchpoints hat denn ein Gesamter, bis ich akquiriere jemanden, seine Adresse, seinen Namen bis hin zum Abschluss und eben welche Phase dann eben so entscheidend ist, weil wie gesagt, das gerade bei langen Zyklen, aber auch bei einem digitalen, ne, wo man sagt, hey, ich bin irgendwie online unterwegs und klick da mal eben schnell Schuhe in den Warenkorb, ja. Mhm. Da habe ich früher auch immer ganz gerne mal so eine Präsentation gemacht, wo ich gesagt habe, es braucht irgendwie 118 Touchpoints, um Schuhe zu kaufen online. Das ist verrückt eigentlich, ne? Weil jeder sagt ja, warum? Ich klicke doch da und dann zwei, drei Klicks. Nee, es sind 118 und das war eine super einfache Lead-Strecke, ja, Klickstrecke. Und das Beispiel, das habe ich, glaube ich, vor 10 Jahren auf Konferenzen immer wieder gesagt. Das heißt, also ich glaube nicht, dass das jetzt signifikant kleiner geworden ist, sondern das muss man sich mal wirklich dahinter überlegen, was das alles bedeutet. Eine Zahlung und hier ein Klick und da ein Klick. Also da kommt einiges zusammen. Und da, wenn man halt eben, wie du es so schön sagst, ja, diese Conversions eben innerhalb von diesen Phasen nicht aufeinander abstimmt, dann ist auch logisch, dass da an vielen Stellen innerhalb von dieser Customer Journey auch viel Potenzial im Sinne von Umsatz verloren geht, also und nicht gut aufeinander abgestimmt ist, weil wir spenden unheimlich viel, ja, in Richtung Marketing, so, und dann kommt der Cut, dann geht's los eben mit Identifier oder mit Sales Funnel praktisch und dann wird nur noch geguckt, ja, wieso holen wir das Geld nicht wieder rein, ja, aber das darf eben nicht sein, ne? Da darf keine, da muss eine nahtlose Brücke sein zwischen diesen beiden Steps, weil es bringt nichts, ne? Geld aus dem Fenster rauszuschmeißen und dann irgendwie wieder versuchen, krampfhaftes einzufangen.
Ja, ja, klar.
Ja.
Möchtest du noch eine Frage haben? Vielen Dank erstmal für die Antwort. Möchtest du noch eine Frage haben? Eine lockere oder sind wir schon so weit am Ende?
Eine schaffen wir noch, oder?
Eine lockere. Ja.
Eine lockere.
Eine lockere schaffen wir noch, aber erstmal schicken wir nochmal Grüße an Gerd raus.
Ja, Grüße an Gerd.
Gerhard.
Der Name ist Gerhard, aber er nennt sich Gerd.
Also, der Gerd Schröder. Ich kenne ihn zufällig.
Wie würdest du ein gutes Lead-Profil beschreiben?
Ein gutes Lead-Profil?
Aber auch eine Hammerfrage.
Es kommt drauf an. Um einfach mal aus. Ja, also ich meine, was ist jetzt ein gutes, das bringt ja nichts, das ist ja so individuell, ne? Das ist ja wirklich, es kommt drauf an. Die Frage ist ja, wie finde ich ein gutes Lead-Profil? Also ich glaube, die Frage, sich wirklich mal zu stellen, ist schon Gold wert, ja? Und sich dann die Betroffenen irgendwie auch an einen Tisch zu setzen und zu sagen, was bedeutet denn ein guter Lead? Weil wenn ich, sage ich mal, einen Spitzenvertriebler habe und der sagt, hey, ich brauche irgendwie nur diese eine Info und dann rocke ich das, weil ich habe irgendwie einen guten Pitch, dann kann, wenn der sagt, ich muss einfach nur wissen, weiß ich nicht, ist er verheiratet, ja oder nein, zum Beispiel, ja, wenn das eine entscheidende Information ist, die ich brauche, um praktisch irgendwie dann ins Gespräch zu kommen, dann kann das wertvoll sein, ja, und wenn der andere aber sagt, ich muss ganz genau wissen, in welcher Straße der wohnt, weil dann kann ich irgendwie, habe ich einen Gesprächsöffner oder was auch immer, und kann dann sagen, ich wohne gegenüber oder kenne da jemanden, was auch immer, dann ist das auch so, finde ich, genauso legitim und gerechtfertigt, ne? Und deswegen ist, glaube ich, die halbe oder ja, die goldwerte Arbeit eigentlich schon damit getan, sich diese ja sehr spannende Frage wirklich zu stellen und sich hinzusetzen und dann mal einen Stift und Papier im Zweifel nochmal in die Hand zu nehmen und zu sagen, was brauchen wir denn, ne? Und nicht selbst zu entscheiden und auch nicht da dann wieder zu sagen, ja gut, die Standardkriterien mit Name, Adresse und Co., E-Mail-Adresse, dass man wirklich auch damit arbeiten kann, das ist klar. Aber würde ich den Vertrieb ja mit an den Tisch setzen und würde sagen, was braucht ihr?
Vor allem, was braucht ihr auch nicht,
finde ich,
glaube ich.
Wie bitte, Katharina? Einfach auch nochmal, ich glaube, es ist nochmal ein guter Appell, nochmal zu sagen, so, wenn auch Leads mal eingekauft werden von extern oder so, dann ist die Erfahrung, die ich gemacht habe, dass, ich will nicht sagen Schema F, das wäre jetzt so ein bisschen zu platt gesagt, aber das alleine schon der Kontakt, so welche Informationen brauchst du denn? Was bedeutet denn das, wenn der Lead für dich gut ist? Also was hat für dich überhaupt einen Wert? Also dass man da auch, und das muss aus meiner Sicht auch vom Sales gesteuert sein. beziehungsweise gebrieft werden, ne? Mit, welche Informationen brauche ich, so, um da wirklich gut was machen zu können?
Ja, und vor allem, ich glaube, auch welche brauche ich nicht? Also, weil das ist so eine klassische Frage, man geht zu allen Abteilungen und fragt, welche, was braucht ihr denn Informationen? Und dann kommt irgendwie eine Liste von 150 Kriterien raus, die dann wieder niemand verwendet. Sondern die Frage ist ja, wie du es beschrieben hast, also was ist diese das eine Killer-Ding, was ich brauche und welche von den 10 Sachen, die wir bis jetzt abfragen, auch bei den Formularen der Anmeldung zum Beispiel, die verwendet niemand.
Ja, und da, genau. Da wäre vielleicht mal eine gute Frage, dass wenn die Leute so mit deiner Liste kommen, okay, stell dich jetzt mal vor, dass du diese Informationen hast, was machst du damit? Was ist der nächste Action-Trigger?
Ja, sehr gute Frage, ja,
und, genau. Und wenn die Leute das nicht beantworten können, ja, okay, wieso machen wir das dann?
Ja.
Sehr schön. Abrisha, ich bin sicher, da kommen noch viele Fragen rein.
Das heißt, wir werden natürlich dann, wenn das Kapitel von Abrisha veröffentlicht wird, werden wir auch nochmal die Fragen mit weiterreichen und eventuell kriegst du dann nochmal eine schriftliche oder mündliche Ausführung zu den netten Fragen, die dir gestellt wurden.
Das mache ich doch gerne, ja.
Ja? Gut, dann ihr schaut ein bisschen erschöpft aus. Ich habe gehört, ihr wart gestern auf einem Kongress und habt sehr viele identifizierende Erfahrungen gemacht. Möchtet ihr dazu noch was sagen?
Nein.
Alles gut.
Der Rest
ist
Schweigen.
Wir hatten einen super netten Abend, hatten einen sehr schönen Kongress, ja, aber...
Ah, das voll, ja. Aber ich bin jetzt kaputt. So, ne? So muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin
18 Uhr 1, das reicht. Aber du hast schönes Wetter, Katharina.
Oh ja, voll. Ich sitze hier auch schön gleich mit Sonnenbrand, sage ich euch.
Super, seid ihr gegönnt.
Ja. Ihr Lieben, es war richtig schön mit euch. Danke dir, Abrisha, für deine Zeit.
Ja, danke euch. Es hat riesen Spaß gemacht. Cool. Und gerne her mit weiteren Fragen und Co. Und ja.
Und wir sehen uns spätestens auf einem unserer Events und oder bei der Buchvorstellung und bei den Buchtouren, die wir dann machen nächstes Jahr.
Auf jeden Fall.
Voll. Ich hoffe doch vorher.
Das wird richtig, richtig gut.
Ja.
Ihr Lieben,
in diesem Sinne,
macht es gut.
Einen schönen Abend.
Danke.
Und bis zum nächsten Mal.
Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät?